Heute Abend, Textwort ist Johannes Evangelium 10, Vers 11, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, dass sie Leben und volles Genüge haben. Du sollst mehr wie genug haben, kein Mangel. Da soll nichts fehlen, nicht nur materiell, sondern vielmehr geistlich. Wenn ein Mensch geistlich reich ist, ist er auch materiell reich. Dann geht's ihm gut. Der kann sogar mit Stück Speck, eine Essiggurke und ein Glas Wasser auskommen. Er braucht nicht viel, weil er innen drin glücklich ist. So, wie es in deiner Seele geht, so geht es dir auch dann äußerlich. Das natürliche Leben kennen wir zu Genüge, was es ist. Da geht es meistens immer ums Geld oder ums Nehmen. Da geht es um materielle Dinge. Aber geistliche Leben, was ist das? Darüber möchten wir uns Gedanken machen heute und ein bisschen anschauen. Das geistliche Leben, wie es wirklich aussieht. Das geistliche Leben ist das wahre Leben. Denn der Mensch ist ein Geisteswesen. So wie er in seinem Denken ist, wie in seinen Empfindungen ist, wie er mit seiner Seele umgeht, so geht er wirklich um. Lasst mich zuerst mal beten und Gott um seinen Segen bitten. Vater, ich danke dir, dass du gekommen bist durch Jesus Christus zu uns Menschen und durch den Heiligen Geist, dass du uns jetzt die Fülle gebracht hast. Wir sind wirklich Beschenkte. Wir sind nicht mehr arm. Wir haben nicht nur die Bibel, wir haben auch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist es, der uns zu Kindern Gottes macht. Der Heilige Geist ist es, was uns das Zeugnis gibt, dass wir ewiges Leben haben. Der Heilige Geist ist es, was uns lebendig macht. Danke, Vater, für den Heiligen Geist. Und hilf uns, dass wir jetzt heute Abend in diesen Augenblicken entdecken, was das wirklich geistliche Leben bedeutet und ist. Amen. Im Geist leben. Das heißt also nicht nur im Verstand leben. Also ich verstehe und das mache ich. Im Geist leben heißt, ich verstehe vielleicht gar nichts. Ich lebe nicht mit dem Kopf. Ich lebe auch nicht mit dem Bauch. So aus dem Bauch heraus, nein, ich werde von einer höheren Macht geleitet, so wie ich von der Schwerkraft angezogen werde an diese Erde, so werde ich von einer höheren Macht geleitet, gehalten und getragen. Welche der Geist Gottes treibt oder leitet, die sind Gottes Kinder, Römer 8, Vers 14. Kind Gottes ist man erst, wenn man vom Geist Gottes geleitet wird, also übernatürlich geführt wird. Nicht natürlich. Natürlich ist, wenn ich berechnen kann, planen kann, wenn ich übersehen kann. Aber vom Geist geleitet heißt, ich habe keinen Überblick. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe diese Dinge nicht. Und trotzdem bin ich happy, glücklich und so weiter. Meine Motive sind ganz andere Motive. Dann, wenn ich vom Geist geleitet bin und anderen Menschen diene, dann frage ich nicht, was verdiene ich dabei? Was springt mir dabei raus? Oder was erreiche ich? Werde ich da gelobt, anerkannt und so weiter. Ich diene auch ohne Anerkennung und ohne Lob. Vom Geist geleitet ist, dass ich keine Angst habe, mich zu blamieren. Geistgeleitete Menschen, die fürchten sich nicht, die gehen drauf los, oh, die sind kühn, sind mutig, sind nicht verklemmt. Geistgeleitete Menschen haben keine Verklemmung. Sie fürchten sich nicht. Die Juden haben in ihrer Religion, wenn der hohe Priester ins Allerheiligste hineinging, dann hat man ihn an einem Strick gebunden. So, es könnte ja sein, es ist einmal passiert, weil der Priester nicht ganz okay war und während des Opferungszeremonie oder dieser Handlung hat der Herr ihn getötet. Schreckliche Geschichte. Aber da haben die Juden so Angst bekommen und jedes Jahr, wenn der Priester ins Allerheiligste ging, für tausende von Jahren, wurde er an einem Strick angebunden und wenn je was passiert, dass man ihn immer noch rausziehen kann. Denn man musste sonst warten bis zum nächsten Jahr, um wieder ins Allerheiligste reinzugehen, um den Kerl da rauszuholen. So, jetzt eine ganz praktische, einfache Lösung, der Strick. Und so sind viele Menschen, wenn sie zu Gott gehen, sie sind an einem Strick gebunden. Sie haben Angst, ich könnte einen Fehler machen. Wer weiß, bin ich in Ordnung? Heute Abend, welche der Geist Gottes leitet, welche den Geist Gottes haben, die in Christus sind, die müssen sich nicht fürchten. Ich kann zu Gott gehen und muss keine Angst haben, ich komme wieder raus. Ich komme wieder lebendig raus. Ich muss mich nicht fürchten. Denn wo der Geist Gottes ist, da ist keine Furcht. Keine Furcht vor dem lebendigen Gott. Warum? Ich rede mit Gott per Du. Aber, lieber Vater, bin per Du. Ich muss mich nicht genieren, muss keine Angst haben, muss mich nicht fürchten. Der Geist Gottes sagt uns, Römer 8, 25 bis 26, dass wir Kinder Gottes sind. Nicht nur, dass wir uns das einreden und einbilden, ich bin jetzt Christ. Oder mir sagt der Pastor durch die Taufe oder durch irgendein Schriftstück, jetzt bist du Kind Gottes. Nein, ich weiß, ich gehöre Gott mit Haut und Haaren, mit allem, was ich bin. Egal, wie ich mich fühle. Denn der geistgeleitete Mensch geht nicht nach Gefühl, sondern nach Stimmung, heute hoch, so Halleluja, oder dann so eine große Stimmung, oder dann wieder das, was über die Leber gelaufen, wieder niedergeschlagen, entmutigt. Nein, ich gehe nicht nach den Gefühlen. Gefühle interessieren mich gar nicht. Geistgeleitete Menschen, obwohl er Gefühl hat, sehr viel Gefühl, aber er geht nicht nach den Gefühlen, was er gerade fühlt. Der Geist gibt uns die Gewissheit. Du bist gerettet, bist Kind Gottes, dein Name steht im Buch des Lebens und du musst dich nicht fürchten, denn du bist mit Gott verbunden über den Geist Gottes. So wie man heute mit einem Handy über Kontinente verbunden sein kann. Ich war in Indien, habe immer wieder meine Frau von Indien mit meinem Handy, deutschen Handy, angerufen. Man muss nur die Vorwahl haben. Oder heute Mittag habe ich mit meiner Tochter telefoniert, die ist in Ungarn. Irgendwo sind sie beim Baden heute gewesen und so weiter. Die rufen da von irgendeinem Teich oder einem See an, sagen, wir waren jetzt beim Baden und wollten mir da was Gutes sagen und nennen. Verbunden über Grenzen, Barrieren, Blockaden, Berge, Nationen verbunden. Wir sind mit Gott verbunden. Wir haben so ein Handy. Und der Heilige Geist ist sowas wie ein Handy, wie ein Mobilfunk. Mit Gott verbunden sein, egal wo wir sind. In Römer 7, wenn wir lesen, dann haben wir so ein schlechtes Gefühl. Und viele Christen sind fleischliche Christen. Die leben nach dem Fleisch. Die leben nach ihren äußeren Umständen, nach ihrem Eindruck, was sie sehen. Und wenn du dein Leben anschaust, du siehst nur Probleme, nur Anfechtungen, nur Schwierigkeiten, nur Kämpfe, nur Sorgen, da möchtest du gar nicht leben. Da sagst du, wie dieser Paulus einmal sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Tod? Wenn du siehst, wie ständig Menschen hinweggerafft werden, Menschen, die noch so blühend vor dir standen, plötzlich hörst du Brustkrebs, Darmkrebs, oder irgendwas anderes, Lungenkrebs, irgendein Krebs zerfrisst den Menschen und Menschen werden weggerafft. Und das ist ja schrecklich, wenn du sowas erfährst. Menschen werden dahin gerafft und sagst, wann bin ich der Nächste? Oder wer wird der Nächste sein? Aber der Römer 7, das ist dieser elende Mensch. Und dann Römer 8 beginnt ganz positiv. Nun ist nichts mehr Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind. Nichts mehr Verdammliches, dann ist in dem, der Gott zum Vater hat. Sind wir Kinder? Sind wir Gottes Kinder? Ich muss nicht mich fürchten. Wenn ein Knecht zu Hause Mist baut oder Fehler macht in irgendeiner Firma, ein Mitarbeiter, der kann rausfliegen. Aber ein Sohn, der kann noch so viel Blödsinn machen, der kriegt vielleicht auch Schläge und vielleicht wird er auch ermahnt und zurechtgestaucht, aber er wird nicht rausgeschmissen. Er bleibt der Erbe, er bleibt der Sohn, er bleibt ein Teil der Firma, ein Teil des Geschäftes, so er bleibt es, weil er der Sohn ist. Deshalb ist es so wichtig, fleischliche Menschen, natürliche Menschen, die sind nur angestellt. Aber geistliche Menschen, die sind ein Teil des ganzen Geschehens. Im Geistleben heißt immer in der Erwartung des Guten leben. Im Geistleben immer, ich erwarte was Gutes. Das Beste kommt noch. Wenn ich sterbe, das Beste kommt noch. Wenn ich nicht mehr da bin, das Beste kommt noch. Auf mich wartet das Allerbeste. Wenn ich schwach bin, Stärke wartet auf mich. Wenn ich irgendwo in einer Situation stehe, wo ich keine Aussicht habe, als natürlicher Mensch, das Beste kommt auf mich zu. Ich habe Zukunft. Kinder Gottes kommen immer irgendwie raus. Die werden zwar geschüttelt, die liegen mal auf dem Boden, aber die stehen auch wieder auf und die gehen weiter. Denn sie wissen, das ist nicht das Letzte und das ist nicht das Ende. Geistliche Menschen, also vom Geist geleitete Menschen, die haben immer herrliche Aussichten. Manchmal der normale Otto-Verbraucher versteht es nicht. Wie kann er sich freuen? Wie kann er da Halleluja singen? Guck mal, da ist so viel Not, da ist so viel Mangel. Der Kühlschrank ist leer und dann schreibt er noch Lob und Dank drauf. Oder Halleluja, Kühlschrank. Wir kennen ja diesen Karl Otters, der einfach einen Kühlschrank hatte, nichts drin war und Gott hat ihn gesegnet, einfach Halleluja draufgeschrieben. Wenn der Kühlschrank aufgemacht hat, Halleluja. Und immer wieder Halleluja und Halleluja. Wie kann man so verrückt sein? Die denken, man ist schizophren. Und letztendlich sind wir. Bitte entschuldigt mir diesen Ausdruck. Aber letztendlich, wenn wir im Geist leben, wir sind unverständlich für diese Welt. Wie können die Halleluja sagen? Wie können die Lob und Dank sagen? Sage Dank alle Zeit für alles. Weißt du, wenn man Erfolg hat, Sieg hat, Gesundheit hat, Kraft hat, da Danke zu schön zu sagen, das kann jeder Dumme. Da muss man, braucht man kein Christ zu sein, braucht man auch keine höhere Bildung, muss man auch von Gott nichts verstehen oder keine Philosophie studiert haben. Aber Lob und Dank zu sagen, wenn man sich nicht mehr bücken kann, wenn man nicht mehr aufstehen kann, Lob und Dank zu sagen, wenn alles gegen dich spricht, der Sturm, der Wind bläst dir ins Gesicht, geistgeleitete Menschen sagen Dank und versuchen immer wieder, selbst wie wir gehört haben, die raffen sich auf und sagen, danke, Vater. Sie versuchen immer mit dem Danken. Vielleicht versuchst du auch mal, so als Geistgeleiteter jetzt mal, nicht zu jammern und zu klagen und dich zu beschweren, sondern versuchst jetzt mal mit Danken. Der geistgeleitete Mensch, das ist sein Geheimnis, er hat Verbindung mit oben, wie ein Satellit. Er spricht mit dem Himmel, er hat Verbindung mit oben. Er hat Verbindung mit Gott und diese Verbindung hält ihn fest, diese Verbindung, er weiß, ich bin nicht verloren. Als ich vor Jahren, ich wäre froh, damals hätte es Handy gegeben oder Mobilfunk gegeben, als ich mal in der DDR war, 81, 82, und ich bin mir vorgekommen wie der Mann auf dem Mond in diesem Land, aus dem Westen, in der DDR. Abgeschnitten von zu Hause, Stasi überall auf Schritt und Tritt, da musst du mogeln, dass sie dich nicht verfolgen, dich einsperren. Dann habe ich meinen schönen Citroen in die Garage gelassen bei den Leuten, bin mit dem Trabi durch die DDR gefahren, damit ich nicht auffalle als Westler mit meinem Auto und damit ich mich nicht immer an diese Vorgaben halten muss, dort darfst du hin und da darfst du nicht hin. Und so weiter mit dem Trabi, das haben sie gar nicht gemerkt, dass da ein Ausländer drin sitzt. So, und so bin ich mit dem Trabi durch, von Rostock bis Erfurt, immer durch, also einige 100 oder 1000 Kilometer unterwegs gewesen, der Ex-DDR für Tage. Aber ich bin mir vorgekommen wie der Mann auf dem Mond. Keine Verbindung zu der Außenwelt. Ich konnte, wenn ich mit meiner Frau reden wollte, konnte ich zum Stern gehen, nachts auf dem Nachthimmel irgendwo, und dann sagen, guck mal, dieser Stern ist irgendwo, den man in Heilbronn damals sehen konnte. Und dieser Stern grüßt dich. Das war alles, was ich hatte. Es war so, als wenn ich in Sibirien gewesen wäre irgendwo, so weit weg war, obwohl das nur ein paar hundert Kilometer wir voneinander getrennt waren, Heilbronn und DDR. Aber es war wie Sibirien, war also diese Mauer, diese Grenze. Und wir sind verbunden durch das Gebet. Der geistliche Mensch. Der geistliche Mensch braucht keine Briefe und keine Leitungen, um zu kommunizieren. Der geistliche Mensch kann mit einem anderen Menschen kommunizieren und sich unterhalten. Du sagst ja, wie geht es? Passiert ja hier in dieser Gemeinde permanent. Diese Gemeinde ist eine geistliche Gemeinde. Da kommen sie in den Gottesdienst und der Prediger predigt zu dem Thema. Und ihr habt euch gerade noch nachmittags unterhalten zu diesem Thema, als wenn ich Gedanken lesen würde. Ich lese nicht eure Gedanken. Ich interessiere nicht mich für eure Gedanken. Aber der Heilige Geist weiß, was in uns vorgeht. Der Heilige Geist sagt, Bruder, du sprichst heute Abend zu diesem und diesem Thema. Und dann bereite ich mich vor und dann muss ich alles ändern und dann spreche ich zu diesem Thema, weil es dich und jemand anders beschäftigt hat. Und umgekehrt geht es mir. Geht es mir genauso? Woher weiß er das alles? Eine Frau rief mich heute an und die hat keine Ahnung. Die rief da von irgendwo Bayreuth, von dieser Gegend an und sagt, Bruder, mal tu das, ich muss für dich beten. Sag ich, ja, ist in Ordnung. Schön, dass du für mich betest. Freue mich eigentlich. Und sagt sie, während ich so für dich gebetet habe, hat Gott mir ein Wort gegeben. Und du wirst diese Woche noch verreisen. Ich sage, woher weißt du das? Dann sagt sie, der Herr hat mir gezeigt, du wirst über ins Ausland gehen. Ich sage, ja, das ist zwar Europa, aber es ist immer Ausland. Und Gott hat dieser Frau wirklich gezeigt, sie hat gebetet, sie hat keine Ahnung gehabt. Aber geistliche Menschen, die kommunizieren auf einer ganz anderen Ebene. Die lesen Gedanken, aber jetzt nicht im negativen Sinne, sondern um sich zu ermutigen und sich zu stärken. Geistliche Menschen bekommen von Gott Impulse, bestimmte Dinge zu tun. Geistgewirktes Leben. Wir möchten eine charismatische Gemeinde sein, eine Gemeinde, die nicht nur an den Heiligen Geist glaubt oder den Heiligen Geist hat, sondern im Heiligen Geist auch lebt. Das ist ganz arg wichtig, dass wir von Gott Impulse bekommen, so wie jene Frau hier in Berlin, die ist jetzt beim Heiland im Himmel, als ich hier nach Berlin kam, 3 Wochen auf dem Breitscheidplatz gepredigt habe und dachte, komm, lieber Heiland, ich sage immer den Leuten, Gott ist gut, Gott ist wunderbar, Gott hilft euch und so weiter. Wer sagt es mir? Habe ich so einfach gesagt. Und sitzt so am Schreibtisch. Und während ich so am Schreibtisch sitze, klingelt das Telefon. Ja, guten Tag. Hier ist, sind Sie Herr Pastor Matudis? Sage ich, ja, was kann ich für Sie tun? Sagt sie, Sie brauchen gar nichts für mich tun. Ich habe gerade gebetet und ich sollte Ihnen sagen, Gott liebt Sie. und wollte auflegen. Und ich sage, bitte legen Sie nicht auf, wer sind Sie? Das ist gar nicht so wichtig. Wer sind Sie? Und dann habe ich mir die Nummer aufgeschrieben und so weiter und habe diese Frau besucht, später in Kontakt aufgenommen. Wer sind Sie? Aber du siehst, da denkst du noch, du bist noch im Denken und schon ist die Antwort noch, ehe sie rufen, will ich antworten. Das ist geistgewirktes, geistgeleitetes Leben, dass der Heilige Geist uns Impulse gibt, macht das. Und wisst ihr, das ist so wichtig, wenn der Geist Gottes wirkt, dass wir sofort handeln, dass wir sofort reagieren. Ich verstehe die Apostel, ich verstehe viele andere Männer und Frauen Gottes in der Bibel, die waren geistgeleitet. Als Jesus kam und sagt, folge mir nach, da sie spürten, der Heilige Geist hat hier gesprochen. Sie verließen Augenblicklich verließen sie die Fischernetze, verließen den Vater und folgten dem Herrn nach. Wenn der Geist Gottes bei dir und bei dem, wo er spricht, wirkt, dann handelt man plötzlich. Dann überlegt man sich nicht mehr lang, denkt man nicht mehr viel nach. Dann handelt man nicht mit dem Verstand. Und wer füttert die Ochsen? Und wer bringt die Schiffe in Sicherheit? Und wer putzt das Auto? Und wer bezahlt die Rente? Oder wie geht's mit der Rente weiter? Dann denkt man nicht mehr logisch, sondern man handelt. Geistliches Leben ist, ob das jetzt der Norm, der deutsche Otto das glauben will oder nicht, es ist unlogisch. Geistliches Leben geht gegen die Logik der Deutschen. Der Deutsche will immer auf Nummer sicher sein. Krankenkasse soll gesichert sein, die Rente soll gesichert sein, alles soll gesichert sein. Und alles, wenn alles gesichert ist, dann, Vater, wir vertrauen dir. Aber Gott vertrauen, wenn nichts gesichert ist. Der gläubige Mensch lebt in Unsicherheit und doch in einer absoluten Sicherheit. Er lebt in Unsicherheit, äußerlich, der natürliche Mensch. Und das ist, der fleischliche Mensch möchte immer Sicherheit haben. Hat mich mein Mann lieb, hat mich meine Frau lieb, sind meine Kinder nett, sind sie gut aufgehoben und so weiter. Wir wollen immer Sicherheiten haben. Aber der gläubige Mensch, er weiß aus der inneren Überzeugung, der inneren Gewissheit heraus, ich bin in der Hand Gottes, weil er Verbindung mit Gott hat, weil er mit Gott kommuniziert, weil er weiß, der Vater im Himmel hat alles. Es ist so ein schönes Bild in der Bibel hier, ganz am Anfang der Genesis, Henoch wandelte mit Gott. Ich habe nachgeguckt, wie hat er das gemacht. Und es ist interessant, er spazierte mit Gott. Das richtige Wort, das man übersetzen kann und muss eigentlich. Er wandelte nicht, er spazierte mit Gott. Er rannte nicht mit Gott. Er lief nicht Gott voraus und nicht hinterher. Er spazierte mit Gott. So wie man so Oster- und Pfingstspaziergang macht. Oder wie die Berliner hier unter den Linden machen. Er flanierte mit Gott. Er flanierte mit Gott. Weißt du, er ging und hat sich mit Gott unterhalten und sagt, Vater, was denkst du und so weiter. Im Geistleben heißt mit Gott flanieren, mit Gott wandeln, mit Gott sich unterhalten, mit Gott plaudern, spazierte mit Gott. Henoch spazierte mit Gott. Geisterfüllte Menschen, die rennen nicht, sodass ihnen die Puste oder die Lunge aus dem Hals raushängt. Nein, die müssen nicht hetzen und jagen und treiben. Hoffentlich erreichen wir das noch. Die wissen, wir werden nie zu spät kommen, wir werden nie zu früh kommen, wir kommen immer im richtigen Augenblick, wir werden immer geistgeleitet, geistliches Leben ist, ich komme nie zu spät, ich komme auch nie zu früh, ich komme immer im richtigen Augenblick und ich habe immer das richtige Wort. Geistgeleitete Menschen, die leben immer in der Situation und zwar immer im Zentrum der Situation, nicht am Rande der Geschichte irgendwo, sondern im Zentrum. Der Heilige Geist macht uns stark in Gott, er bindet uns an Gott und er sagt, vertraue Gott, bleib ein bisschen langsamer, Schritt halten mit Gott, geh im Gleichschritt mit dem Herrn. Also nicht zu schnell und nicht zu langsam, stoppt uns oder treibt uns manchmal, welche der Geist Gottes leitet. Das ist also auch ein schönes Wort. Luther natürlich hat den Deutschen das Treiben beigebracht. Welcher der Geist Gottes treibt. Ich kriege Angst, wenn ich das so lese. Als ich anfangs das gelesen habe, habe ich wirklich Furcht bekommen vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist mit dem Stock. Pass auf, beeil dich. Und so weiter. Nein. Dann hat mir das von anderen Sprachen oder anderen Übersetzungen, welcher der Geist Gottes leitet. Die sind Gotteskinder, die also geleitet werden. An die Hand genommen werden wie kleine Kinder. Jesus kam also, ins Leben und volles Genüge zu geben. Geistliches Leben finden wir in Jesus und im Heiligen Geist. Wenn wir ihn haben, dann lernen wir mit Jesus zu leben. Kommen wir nicht zu früh und nicht zu spät. Geistliches Leben ist ein ungewöhnliches Leben. Ungewöhnlich für unsere Mitmenschen, ungewöhnlich sogar für Christen, die sich Christen nennen, für Schriftgelehrten und Pharisäer, ungewöhnlich für religiöse Menschen, ungewöhnlich sogar für Kirchenleute, ungewöhnlich. Ungewöhnlich, dass du so Menschen überrascht, plötzlich Sachen sagst, dass sie sagen, woher weiß er das? Dinge tust, dass sie beschämt werden. Das Maul stopfst, dass sie sprachlos sind. Geistliches Leben ist ein ungewöhnliches Leben. Und genau das ist, was wir möchten. Einen Monat jetzt beten wir. Und dann möchten wir ungewöhnlich werden. Ungewöhnlich handeln. Die Menschen überraschen mit irgendetwas. In Amerika haben sie mal einen Club gegründet. Amerikaner sind immer so erfinderisch und organisieren gleich. Und die haben einen Club gegründet und das nennen sie Überraschungsclub. Überraschungsclub. Sie überraschen die Menschen. Und genau das ist, was wir möchten. Wir möchten Menschen lieb gewinnen. Wir möchten für Menschen beten. Menschen im Gebet einschließen. Und dann möchten wir sie überraschen. Und in diesem Überraschungsclub, ich habe mal nachgeguckt, was man da macht. Wollte auch mal Mitglied werden, auch mal überrascht werden, als ich das gelesen habe. Und weißt du, was sie machen? Da schicken sie dir eine Haarlocke oder eine Rippe Schokolade. Dann heißt es, ich habe diese Schokolade gegessen und dann habe ich plötzlich an dich gedacht und hier noch ein Stückchen von dieser Schokolade. Und da bist du überrascht. Und eigentlich, und dann, als ich so die Geschichte des Überraschungsclubs ein bisschen näher angeschaut habe und die Leute haben schon gewartet, was kommt nächste Woche? Womit werde ich nächste Woche überrascht? Vielleicht eine Träne, die ich für dich geweint habe. Überrascht. Und Menschen möchten überrascht werden. Wir haben ein Bedürfnis nach einem geistlichen Leben. Wir möchten überrascht werden. Und leider so wenig Überraschungen. Natürlich negative Überraschungen, da haben wir genug davon. Aber positive Überraschungen, weil wir positiv überrascht werden. Der Heilige Geist beeinflusst unser Gebetsleben. In der Bibel heißt es 1. Korinther 14,14, wenn ich im Geist bete, ist mein Beten unfruchtbar für meinen Verstand. Also mein Verstand, was sagt er jetzt? Was redet er ja für Unsinn hier zusammen? Wenn ich im Geist bete, ist mein Reden unfruchtbar. Aber ich rede, sagt Paulus, 1. Korinther 14,14, Geheimnisse zu Gott. Es ist unfruchtbar. Eigentlich vieles, was wir als geistgeleitete Menschen machen, geistgeleitetes Leben, ist vordergründig. In erster Linie, wenn wir mit natürlichen deutschen Augen anschauen, europäischen Augen anschauen, intellektuellen Augen anschauen, sinnlos. Sinnlos. Jetzt jemand die Füße zu waschen. Sinnlos. Jetzt irgendjemand da eine kleine Gabe zu geben. Sinnlos. Ein Liedchen singen, ein paar nette Worte, Gott ist gut zu sagen. Sinnlos. Aber in der geistigen Welt hat es eine ganz, ganz große Wirkung. In einer Gemeinde hier in dieser Gegend, also in Norddeutschland, ist es passiert. Da ist die Gemeinde so in der Anbetung und da kommt so ein kleines Mädchen, wie jetzt die Mädels, wo wir jetzt gerade gesungen haben, steht ein Mädchen auf, geistgetauft natürlich, steht auf und geht zum Pastor vorne und sagt, Pastor, ich habe ein Wort vom Herrn bekommen. Kann ich das bringen? Und der Pastor sagt, ja, okay. Und dieses Mädchen hat noch nie eine Prophetie, noch nie ein Wort der Erkenntnis gehabt und so weiter. Und dann erzählt, Geschwister, verzeiht mir und redet so rum, Gott hat zu mir gesprochen und ich muss irgendjemand hier etwas sagen. Und erzählt, warum dieses Kind jetzt gerade reden muss. Und die Ältesten sitzen schon da, Mensch, komm doch raus, mach doch nicht so eine große Geschichte. Erzähl, sag, was Gott gesagt hat, was Gott sagen möchte durch dich und rede jetzt. Und werden ungeduldig, aber das Kind erzählt, es hat Angst und es weiß nicht, ob es richtig ist und so weiter. Und dann schließlich sagt, und ja, was hat er gesagt, fragt der Pastor, unterbricht, weil es schon zu lange geht. Es war gerade am Schluss vom Gottesdienst. Kind, sag mal, was hat Gott gesagt? Hier ist jemand, zu dem ich sagen sollte, Gott hat dich lieb. Das war alles. Mensch, das hätten wir, wissen wir alle. Und so weiter, und es setzt sich, und eigentlich war es so ein bisschen ärgerlich, die waren ärgerlich, dass dieses Kind dem Herrgott die Zeit geklaut hat. Dass es sich so hingehalten hat, um nur zu sagen, Gott hat dich lieb. Oder hier ist irgendjemand, zu dem er sagen sollte, Gott hat dich lieb. So. Der Pastor ärgert sich auch noch am Mittagstisch, die reden, also was, muss man das in Zukunft abblocken, sowas, oder gleich fragen, was hat Gott gesagt und so weiter, und unterhalten sich. Und während die sich so unterhalten, klingelt das Telefon. Dann ruft ein Nachbar aus der Nachbar von der Kirche, von der Gemeinde und sagt, ich möchte mit dem Pastor sprechen. Ja, das bin ich, was kann ich für Sie tun? Und dann sagt, ich war heute im Gottesdienst, ich wollte meinem Leben Schluss machen, ich bin ein Geschäftsmann, meine Firma ist bankrott, ich bin am Ende, ich weiß nicht mehr weiter. Und dann, bevor ich mir mal das Leben nehme, habe ich gedacht, ich gehe heute noch in die Kirche und dann kann ich mir das Leben nehmen. Und dieses Kind, das war ein Mädchen in ihrer Kirche, hat einfach die Botschaft, die ich gebraucht habe, ihre Predigt, ich weiß nicht, was sie gepredigt haben, aber das habe ich mir behalten, was das Kind gesagt hat. Gott hat dich lieb. Der Mann hat sich bekehrt und ist heute Mitglied dieser Gemeinde. Das kleine Mädchen. Wir verstehen manchmal nicht, wir denken, diese perfekte evangelistische Predigt, das ist, wie Leute zum Glauben kommen. Der große Prediger Spurgeon ist zum Glauben gekommen in einer Kapelle. Der wollte wohin und es hat geschüttet, Hunde und Katzen, wie die Engländer sagen. So wirklich geschüttet und dann geht in diese Kapelle und was passiert? Da ist so ein Laienbruder und der erzählt, da ist eigentlich kein richtiger Pastor da und er erzählt, weil der Pastor auch nicht gekommen ist, und erzählt, der zeugte den und so weiter. Aus dem Stammbaum hat er das vorgelesen, so runtergelesen, der zeugte das. Und er ist in dieser verregneten Zeit und dann bei dieser einfachen Predigt ist der Fürst der Prediger, das ist Spörzeln gewesen, zum Glauben gekommen. Gott benutzt die törichte Predigt. Geistgeleitete Predigt ist meistens eine törichte Predigt. Geistgeleiteter Dienst ist ein törichter Dienst. Also wenn wir natürlich einstudieren und perfekt machen möchten, ist nicht vom Heiligen Geist. Je perfekter wir das machen möchten, wir sollen perfekt sein, aber je perfekter wir das machen sollen, desto ungeistlicher wird das alles. Deshalb, geistgeleitete Predigt ist eine törichte Predigt. So wie sie wir im Korintherbrief lesen. Das, was nichts ist, hat sich Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was da etwas ist. Deshalb, sei nicht verlegen, wenn der Geist Gottes dich leitet und du manchmal vielleicht in menschlichen Augen Blödsinn sagst. Sag, was soll das? Oder auch in der Gemeinde manchmal. Sei barmherzig, wenn in der Gemeinde Dinge geschehen, und du sagst, also Mensch, wie hast du dieses Kind hier, dieses Mädchen, das einfach nur sagt, Gott hat dich lieb. Aber dieses Kind war vom Geist geleitet. Und Gott benutzt geistgeleitete Dinge. Die törichte Predigt. Ich bin eigentlich, auch als Billy hier war, Billy ist sehr einfach, macht gar nicht so groß. Also da habe ich schon ganz andere Pastoren und Prediger gehabt, aber sehr simpel. Aber durch den Dienst von Billy sind so viele Menschen zum Glauben gekommen. Das ist die Tatsache. Und wenn ich dann intelligente Menschen anschaue, die dann große Predigten, Referate, Reden halten, wie viele Menschen kommen da zum Glauben? Die einfach Predigt. Geistgeleitete ist nicht dumme Predigt. Weißt du, diese geistgeleitete Menschen, die haben Schmerzen, die kämpfen. Soll ich das, so wie dieses Mädchen, weiß gar nicht, ob das richtig ist oder war das wirklich oder was es auch immer ist, und unter Schmerzen, so wie eine Geburt, unter Schmerzen. Aber diese Geburt kommt dann zustande. Das ist geistgeleitetes Leben. Der geistgeleitete Mensch handelt nicht mechanisch, technisch. Er handelt nicht mechanisch und technisch wie ein Roboter. Er handelt in Schwachheit. Hier Römer Kapitel 8, Vers 26. Der Heilige Geist hilft unserer Schwachheit auf. Wenn du vorne stehst und nicht weißt, was du zu sagen hast, dann hast du eine Botschaft. Wenn du vorne stehst, wenn du Zeugnis gibst und du stehst da und sagst, ich weiß nicht, was ich sagen sollte, aber dann bringst du die Botschaft und dann ist diese Botschaft, schlägt wie ein Hammer ein. Und das Wort Gottes ist wie ein Schwert, ein zweischneidiges Schwert, das scheidet Mark und Bein. Das Wort Gottes ist es, aber es ist geschärft, nicht auf natürlicher Art, sondern auf übernatürlicher, geistlicher Art. Leben im Geist. Es ist ein übernatürliches Leben. Geschieht aus der Offenbarung. Die Quäker, heute nennt man sie Menschenfreunde, die sind leider nicht mehr das, was sie einmal waren. Die Quäker waren diejenigen, die Sklaverei abgeschafft haben. Und wir haben in der Bibel, die Christen haben nicht geschafft, in der Bibel Sklaverei abzuschaffen. Bis die Quäker kamen. Und die Quäker nennt man die Zitterer. Das waren ganz gefährliche Menschen. Die Zitterer, die haben keine eigene Kirche gegründet, sondern man nennt sie die Stillen im Lande. Das waren diese Quäkerbewegung. Die waren in einem Gottesdienst, einer katholischen Messe. Und plötzlich fangen sie an zu zittern und bringen dann eine Botschaft. Manchmal haben sie nichts gehabt. Oder diese Quäker, die sitzen zusammen im Gottesdienst. Die kommen zusammen, wenn das hier bei uns passieren würde, würden die meisten Leute weglaufen. Charismatiker können sowas nicht ertragen. Aber die Quäker, die sitzen zusammen und die warten, wer hat ein Wort von Gott heute? Und wenn niemand ein Wort von Gott hat, gehen sie wieder nach Hause, wie sie gekommen sind. Geistgeleitet. Und vielleicht müssen wir das lernen, geistgeleitetes Leben. Wenn nichts da ist, dann sagen wir, singen wir ein paar Chorus und gehen wir nach Hause. Geistgeleitet. Edward Miller, ein Freund der in Argentinien eine Erweckung ausgelöst hat, unter Perón und damals Tommy Hicks eingeladen hat und wirklich dieses stockkatholische Land erschüttert hat. Die Gemeinde hat jahrelang gebetet, Herr, schick uns Erweckung. Und dann hat Gott zu Edward Miller, hat eine Gemeinde, eine Pfingstgemeinde in Buenos Aires gehabt, hat Gott ihm eine Botschaft gegeben, eine ganz verrückte Botschaft. Stell dir mal sowas vor, das kriege ich hier in der Nazareth-Kirche. Er soll dreimal aufs Pult schlagen. Das ist die Predigt für Sonntagmorgen, für Pfingsten. Dreimal aufs Pult schlagen. Das hat er den ersten Sonntag getan, die Leute haben gesungen, die Einleitung, alles war da, Opfer aufgenommen. Und dann sagt Geschwister, Gott hat mir heute eine Botschaft aufs Herz gelegt. Geistgeleitetes Leben, geistgeleiteter Dienst, geistgeleitete Erweckung. Die kann man nicht machen, kann man auch nicht kaufen. Und dann steht Edward Miller auf und sagt, Geschwister, tut mir leid, aber der Herr hat mir heute eine Botschaft gegeben. Und das ist, ich soll dreimal aufs Pult schlagen. Das hat er getan, hat gebetet und hat sie nach Hause geschickt. Ich muss mir vorstellen, die Leute gehen jetzt nach Hause. Was das für ein Stadtgespräch ist. Der Pastor hat keine Botschaft. Der hat so eine ganz komische Botschaft. Dreimal aufs Pult schlagen und dann nach Hause gehen lassen. Am nächsten Sonntag kamen viele Leute, die wollten den verrückten Prediger sehen. Manchmal benutzt Gott verrückte Dinge. Die wollten den verrückten Prediger, der also keine Botschaft von Gott hat, der aufs Pult schlagen muss. Kommen Sie, und der steht wieder da und alles in einer großen Erwartung, eine Spannung. Die Kirche war, Gemeindesaal war voll gestopft, so hat er es erzählt. Er war bei mir in Heilbronn in der Gemeinde, habe ich das Zeugnis authentisch von ihm aus seinem eigenen Mund gehört. Und am nächsten Sonntag sind sie wieder da und er steht da und sagt, Gott, gib mir nicht diesen Auftrag, dass ich dreimal aufs Pult schlagen muss. Und er steht vorne, hat sich vorbereitet und der Herr sagt, vergiss deine Predigt, du schlägst heute auch wieder dreimal aufs Pult. Sind sie alle da? Dürft nach Hause gehen. Das heißt die kürzeste Predigt, die ein Pfingstler halten kann. Dreimal aufs Pult. Kann man sich sehr viel sparen. Und so weiter. Und dann gehen sie nach Hause. Aber dann kam die Erweckung. Und dann ruft Tommy Hicks an und sagt, ich habe von Gott einen Auftrag. Tommy Hicks, ein Hilfsschüler. Obwohl er kein groß gebildeter Mann vom Intellekt. Aber Gott hat zu ihm gesprochen, geh nach Argentinien. Das passierte alles in dem gleichen Zeitraum. Geh nach Argentinien. Und er geht runter, fährt runter und Gott sagte, kauf dir nur ein Einwegticket. Nicht zurück, nur hin. Er fährt runter und er weiß nicht einmal, dass dort ein Diktator regiert. Perón und so weiter, dieser argentinische Diktator, der alles so unter Kontrolle hat. Dann geht er hin und er soll zum Präsidenten gehen, muss er vorstellen. Kennt niemand. Und er hat nur diese Adresse von Edward Miller. Das ist das Einzige, was er hat als Assemblies of God Gemeinde. So, das ist alles, was er dort hat, diese Gemeinde in Buenos Aires. Und so, aber geht er zum Perón hin, er hat von Gott einen Auftrag. Er sollte dem Herrscher des Landes, dem Präsidenten des Landes eine Botschaft überbringen. Nein, er sollte mit ihm beten und ihn segnen. Verrückt, der Diktator, stockkatholisch. Er soll mit ihm beten. Kommt ans Präsidentenpalast, da kommt keiner rein ohne Einladung. Und denkt er, Gott, habe ich mich getäuscht? Habe ich deine Stimme nicht richtig vernommen? Aber Gott gebraucht das Törichte, das will ich hervorheben. Das, was nichts ist, aber vom Geist geleitet. Du weißt, der Mann wusste, Gott hat mich gerufen. Fliegt von Amerika nach Argentinien und weiß, Gott hat eine Botschaft. Und dann steht er dort im Palast oder am Eingangstor und wird nicht reingelassen. Und da wimmert ein kleines Kind. Und fragt dann den Offizier, der dort Dienst hat, was soll das? Das ist ja mein Sohn, sagt er. Aber der liegt im Sterben, hat Fieber. Wir können nicht helfen, der ist hier. Also ich habe Dienst und das Kind wird bestimmt sterben. Sagt er, darf ich für das Kind beten? Oh ja. Beten Sie für das Kind. Bete das Kind. Das Kind wird augenblicklich geheilt. Das Fieber weicht augenblicklich und das Kind ist gesund und steht vorm Vater und also wie verwandelt. Dann sagt der Offizier, was kann ich für Sie tun? Bringen Sie mich zum Präsidenten. Und dann hat dieser Offizier gesorgt, dass er zum Präsidenten kommt. Kommt er rein zum Präsidenten, sagte, ich habe von Gott einen Auftrag, ich bin von USA und Gott hat zu mir gesprochen, ich soll zu Ihnen kommen. Und der Offizier sagt, das ist ein Mann Gottes und redet schon, legt ein Wort ein, der hat für mein Kind gebetet, hat das Zeugnis gehört und ich möchte nur für Sie beten und segnen. Hat für den Peron gebetet und ihn gesegnet. Und dann sagt Peron plötzlich, was kann ich für Sie tun? Sagt er, könnten Sie mir ein Stadion zur Verfügung stellen? Ich möchte hier in Buenos Aires evangelisieren. Und tatsächlich, da hat das Stadion gekriegt, da hat das Fernsehen gekriegt und mehrere hunderttausend Leute kamen zum Glauben. Und einer der letzten Abende, seine Evita und Peron, beide haben ihr Leben Jesus übergeben. Dann hat natürlich die katholische Kirche gegen Reformation gestartet und ihn gestürzt. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber das war, wie Gott einen Mann gebraucht hat. Diesen einfachen Mann, der unkompliziert war. Geistgewirktes Leben ist ein unkompliziertes Leben. Man lebt. Man überlegt nicht. Linker Fuß, rechter Fuß. Man lebt. Man atmet. Einatmen, ausatmen. Man überlegt nicht. Man lebt unterbewusst. Geistgewirktes Leben ist ein unterbewusstes Leben, das tief in deinem Herzen irgendwo sich abspielt, in deinem Unterbewusstsein, in deiner Seele abspielt. Normal. Derselbe Tommy Hicks fährt nach Russland. Wahre Geschichte. Fährt nach Russland, hat von Gott einen Auftrag, er soll nach Russland gehen. Und damals regierte, war der Kommunismus, Atheismus. Und dann eine Adresse, das ist die Baptistengemeinde in Moskau. Die einzige offizielle Gemeinde, wo man predigen kann als Ausländer. Und bekommt dort die Gelegenheit, dass er dort einen Gottesdienst halten kann, bekommt eine gestellte amtliche Übersetzerin und die übersetzt ihn. Und natürlich, er ist ja Pfingstler, simpel und einfach und fängt an zu reden und erzählt sowas und dann sagt die Dolmetscherin, so ein Quatsch übersetze ich nicht. Sagt es ihm und hört auf zu übersetzen, setzt sich hin. Was macht er als Mann Gottes? Er denkt, jetzt bete ich einfach. Das ist das Einzige, was ich kann. Und er fängt an, in Sprachen zu beten. Er fängt an, in Sprachen zu beten. Und betet etwa 20 Minuten in fremden Sprachen, im Geist. Ist Amerikaner. Kann gerade lesen und schreiben. Und ist auch so ähnlich wie D.L. Moody. Auch sehr einfacher Mann. Wenn Moody einen Satz geschrieben hat von 5 Worten, hat er 6 Fehler gemacht. Das war Moody. Also einfacher, schlichter Mann Gottes. Und so ähnlich war auch dieser Tommy Hicks. Und betet in Zungen. Und die Versammlung ist ergriffen. Die Menschen weinen. Dann steht der Dolmetscher auf und gibt ihm eine Ohrfeige. Du bist ein Spion. Du hast perfekt Russisch gesprochen. Hast den Leuten hier eine Botschaft in Russisch überbracht. Und hast mich missbraucht als Dolmetscherin. Das ist die Wahrheit. Gott gebraucht Menschen. Wir haben Bücher am Büchertisch. Smith Wigglesworth. Kesselflicker, ein einfacher Mann, aber voll Glaubens. Je komplizierter wir im Verstand sind, desto schwerfälliger fällt es uns oder schwerer fällt es uns im Geist zu wandeln. Wir wollen alles begreifen, alles erfassen, alles ergründen. So im Geist leben ist einfach Augen zumachen, 5. Gang rein und Gas geben. Du kommst durch. Das ist im Geist leben. Wir fragen viel zu viel. Wir horchen viel zu viel. Wir untersuchen viel zu viel. Und wenn wir im Geist anfangen zu leben, dann passieren Heilungen am laufenden Band. Komm, lasst uns schnell beten, die Hände auflegen, den Namen des Herrn preisen. Es passiert. Ich frage mich manchmal, warum in der dritten Welt so viel Zeichen und Wunder geschehen. Warum passieren bei uns in Europa so wenig Zeichen und Wunder? Weil wir zu verkopft sind. Bei uns ist der Glaube 30 Zentimeter zu hoch. Wir sollten wieder mit dem Herzen glauben. Ich habe überlegt, wie kann ich mit dem Herzen glauben? Da ist ja nichts drin. Da sind keine Gehirnzellen drin im Herzen. Aber so du mit deinem Herzen glaubst und deinem Munde bekennst, Kopf spielt immer noch keine Rolle. So wirst du gerechtfertigt. Wir werden vom Geist oder vom Fleisch gelebt. Entweder oder. Entweder vom Fleisch das natürliche Leben oder vom Geist das übernatürliche Leben. Je nachdem, was uns bestimmt. Der geistliche Mensch, der hat sich Gott zur Verfügung gestellt, sagt, ich habe Gott alles übergeben, ich habe Gott alles anheimgestellt, ich habe Gott alles anvertraut, er ist mein Vater und wenn er mein Vater ist, wird er mich nicht hängen lassen. Ganz einfach, das ist mein Vater. Entweder habe ich einen Vater oder habe ich keinen Vater. Entweder gehöre ich ihm oder ich gehöre ihm nicht oder bilde ich mir nur ein. oder red mir was ein. Wir können uns auch was einreden. Und ein großes Problem in unseren christlichen Kreisen ist, wir leben nicht im Geist, sondern wir bilden uns was ein. Wir reden uns was ein, was nicht wahr ist. Wir sollten das Zeugnis des Heiligen Geistes haben. Das ist ganz arg wichtig. Nicht unser Zeugnis und nicht das Zeugnis von anderen Menschen. Der ist ein echter Christ. Nein, der Heilige Geist muss mir sagen, dass ich ein echter Christ bin. Wir müssen das Zeugnis des Heiligen Geistes, gestern Abend habe ich über das Zeugnis gesagt, was das Zeugnis wirklich ist und bedeutet. Es ist eine Bestätigung, Zeugnis. Ich war mit Jesus dabei oder ich bin mit Jesus dabei, das ist wie ein Ausweis. Du kommst durch die Grenze nicht durch, wenn du keinen Ausweis hast. Du musst dich ausweisen. Und der Ausweis ist, dass wir den Geist Christi in uns haben. Wer den Geist Christi nicht hat, ist nicht sein. Der kann Religion spielen, der kann religiös sein, der kann Halleluja singen, der kann Bibel auswendig kennen. Wenn du den Geist Christi nicht hast, bist nicht sein. Im Geistleben heißt den Geist Christi in sich haben. Ich könnte nicht mit euch unterhalten, wenn ich... Guck mal, bin nicht verkabelt, aber da ist Batterie drin, da ist Strom drin. Da ist Energie drin. Und mit dieser Energie kann ich mit euch kommunizieren. Braucht nicht unbedingt ein Kabel. Muss nicht irgendwo angebunden sein. Einfach Energie in diesem Gerät. Und ich kann mit euch reden. Und was heute so kleine Geräte schon vermögen. Also was die Technik zustande bringt. Wir brauchen nicht gewaltige Monster. Und gewaltige Computer und gewaltige Apparate. Sondern so kleine Dinge. Und wir können miteinander kommunizieren. Oder ich habe hier... Mein Handy ist ausgeschaltet. Wenn ihr in den Gottesdienst geht, schaltet euer Handy aus. Aber mit diesem ist auch ausgeschaltet. So, aber mit diesem Gerät kann ich bis in Amerika telefonieren, kann nach Indien telefonieren, kann überall sprechen. Muss vorstellen, so ein kleines Gerät. Da ist ein bisschen Batterie drin, ein bisschen Strom drin, muss ab und zu mal aufgeladen werden. Da gebe ich die richtige Nummer rein und ich kann mit diesem Gerät sprechen und mich unterhalten. Wir haben hier... Ihr werdet vielleicht noch erinnern, wir haben hier mal diejenigen, die schon etwas länger bei uns sind, wir haben hier mal einen Sonntagmorgen gebetet für jemand in China. Für das Mädchen kam in unseren Gottesdiensten und wir haben mit dem Vater, dort der krank war, gebetet. Und während wir hier gebetet haben, hat der Vater die Nummer, hat das Gerät abgehoben und wir haben gesprochen. Und der Herr hat den Vater angerührt. Während wir hier gebetet haben, hat Gottes Geist über die Funkverbindung bis nach China, Zentralchina irgendwo, hat Gott den Mann angerührt und geholfen. Wir haben das Zeugnis bekommen, dass da ein Wunder passiert ist. Der Vater lebt heute noch. Der Vater lebt heute noch. Gottes Arm ist nicht so kurz, dass er nicht helfen könnte. Wir brauchen nur Power. Und das ist geistliches Leben, mit dem Heiligen Geist verbunden sein. Und der Heilige Geist in uns haben, mit uns tragen irgendwie. Der Heilige Geist ist der Lebensträger und der Lebensüberträger. Geistliches Leben ist ein starkes Leben. Wenn du das mal begriffen hast, ich könnte jetzt so richtig aufdrehen. Ja, ja. Ja, ich kann aber ganz leise sprechen. Aber da steckt Dynamik drin. Da steckt Dynamit drin. Es ist ein starkes Leben und ich ermutige euch, lasst uns im Geist wandeln. Und dann können wir beides. Wir können hoch sein und tief sein. Wir können haben und nicht haben. Wir sind richtig motiviert, wenn wir im Geist leben. Wir sind immer gut drauf. Da brauche ich nicht immer Stimmung. So viele Menschen, die dienen Gott nur nach der Stimmung. Wenn sie, bei Frauen ist es, bei Männern weiß ich nicht, aber bei Frauen ist es so. Gott segne die Schwestern. Aber es gibt Hormone. So, da gibt's was, so, die haben so viele Hormone, da gehen sie und reißen sie Wände runter und Bäume reißen sie raus. Und dann fehlen wieder die Hormone. Ach, lasst uns lieber sterben. Aber Gott segnet euch. Aber bei Männern ist es auch so. Aber ich möchte nur, wir gehen oft noch nach den Hormonen. Der geistgeleitete Mensch geht nicht nach den Hormonen. Schmerzhormone, Glückshormone, welche Hormone auch immer es sind, die gehen nicht nach den Nerven und den Hormonen oder den äußeren Umständen oder Gefühle oder Stimmungen oder wie der Mond gerade steht und sonst was. Das ist gar nicht mehr wichtig, die Stellung des Mondes. Wir gehen, nachdem der Geist uns leitet. Wir bleiben stehen, wenn der Geist uns leitet. Das ist auch wichtig. Weißt du, die Menschen, die natürlichen Menschen verstehen einen geistgeleiteten Menschen nicht. Der bewegt sich nicht. Der sagt also, ich kann jetzt nicht gehen. Der Geist Gottes gibt mir kein grünes Licht, keine Freiheit. Kannst ihn schubsen, kannst ihn bearbeiten, kannst machen. Aber der Geist muss uns den Impuls geben, du gehst. Wenn ich jetzt zu dir komme und ich sage, könntest du das machen? Das könnte auch ein Impuls Gottes sein, aber es ist noch nicht gesagt, dass es der Heilige Geist es macht. Du wirst es nie dein Fischernetz verlassen und deinen Vater verlassen und deine Familie verlassen und Jesus nachfolgen. Aber wenn der Geist Gottes dich berührt und du spürst, das ist der Messias, das ist der Heiland, das ist der Wille Gottes, dann springst du und kannst gar nicht schnell genug rennen, denn du spürst. Und deshalb verstehe ich, dass die Menschen der Bibel plötzlich gehandelt haben, weil sie spürten jetzt, und der Herr Jesus war voll Heiligen Geistes. Der hat voll Heiligen Geistes den Teufel widerstanden, war geistgeleitet in der Versuchung, hat das richtige Wort gesagt, die richtige Bibelstelle zitiert, und zwar so, dass es ein Rema war. So spricht der Herr. Der Teufel kommt auch mit der Bibel, und du musst immer das richtige Wort haben. So, der Teufel bewegt sich nicht, wenn du mit deinen Worten kommst. Aber wenn du mit dem geistgeleiteten, geistinspirierten Wort kommst, du, dann rennt er. Oder Jesus hat die Menschen, so wie er den Teufel vertrieben hat mit dem geistgeleiteten Wort, soll er die Menschen gerufen mit dem geistgeleiteten Wort. Deshalb beten wir jetzt einen Monat, Herr, leite uns. Wir haben eine lange Leitung. Gott möge uns verzeihen. Wir beten, Herr, zeige uns drei richtige Menschen. Ich bete ja schon eine ganze Weile. Ich habe jetzt erst einen gefunden, für den ich beten kann und sollte. Und ich bete jetzt für diesen einen. Ich habe nur einen. Drei brauche ich. Ich brauche noch zwei andere. Aber die zwei noch nicht gefunden, die Gott mir gezeigt hat. Du siehst also, wie schwer einem Pastor sogar fällt, jemanden zu finden, für den du beten solltest. Den du ins Reich Gottes bringen solltest. Das ist nicht nur einfach, geht so rum, so, der ist. Nein. So auf Zufall oder nach Gutdünken oder nach dem Äußeren. Wir müssen vom Herrn gezeigt bekommen, das ist er. Und weißt du, als ich anfing, für diesen Mann zu beten, ruft er mich morgens in aller Herrgottsfrüh an. Er selber. Ich habe aber nicht gesagt, dass ich für ihn bete. Aber ich habe morgens gebetet für ihn. Und irgendwie kam mir, für den solltest du beten, den sollst du ins Reich Gottes bringen. Und dann ruft er selber an. Also ich musste nicht einmal warten jetzt. Ich muss ja noch warten bis Juli. So, ich muss noch bis Juli warten, bis ich ihn jeden Tag anrufe oder jede Woche anrufe. Aber er hat schon selber, als ich anfing, für den Mann zu beten, ruft er selber an. Und ich wusste, das ist die Geistesleitung. Das ist die Geistesleitung. Und ich möchte euch ermutigen, wir brauchen für unsere Arbeit hier in dieser Gemeinde die Geistesleitung. Geistgeleitete Evangelisation. Dass wir nicht irgendjemanden einladen zur Masseneinladung, ist richtig. Irgendwann erwischen wir auch den Richtigen. Aber was wir brauchen, wir können viel gezielter, viel konzentrierter wirken und arbeiten, wenn wir vom Heiligen Geist gezeigt bekommen. Das ist es. Und ich habe jetzt gemerkt, als ich jetzt anfing, für zu beten, es ist gar nicht so einfach, wie man es denkt. Es ist nicht so einfach, wie man es denkt. Ich habe mir das viel leichter vorgestellt, muss ich euch ehrlich sagen. Ich habe mir das viel leichter vorgestellt. Da gehst du durch mal Adressbuch und guckst, wer das ist. Und der steht nicht einmal in meinem Adressbuch. Aber irgendwie kam mir der Gedanke, für den betest. Der willst du ins Reich Gottes sehen. Der muss gerettet werden. Ich bete noch für zwei andere, wo Gott mir zeigen muss. Das kann ich mir nicht raussuchen. Er muss uns zeigen. Jesus hat auch vom Vater gezeigt bekommen, den Johannes, den Petrus, den Nathanael und so weiter. Und dann hat alles auch gestimmt, als er die Apostel rief. Und genauso wie wie Jesus die Apostel geistgeleitet gerufen hat, genauso müssen wir geistgeleitet die Menschen finden, die für das ewige Leben bestimmt sind. Alle sind bestimmt. Und alle sollen gerettet werden. Das ist der Wille Gottes. Aber für die wir jetzt besonders uns einsetzen sollen, die muss uns Gott zeigen. Geistgeleitetes Gebet. Auch wenn ihr von Montag bis Samstag betet, ist auch ganz wichtig, dass man die Bitten von ihm hat. Weißt du, ich könnte für alles beten. Ich habe zeitlang so eine Gebetsliste mir angefertigt, für was ich alles bete. Nicht das Proklamieren, sondern ich habe mir so aufgeschrieben, für das und das und das. Und die Liste wurde länger und länger und länger, bis sich fast ein ganzer Aktenordner bald ergeben hat. Für die Missionar sollst du beten, für die und für das sollst du beten. Aber weißt du, wie ich heute bete, wenn ich für Menschen bete oder für Sachen bete? Ich lasse mich von Gott zeigen. Für das solltest du jetzt beten. Das ist jetzt dran. Und wenn plötzlich kriegst du aus dem heiteren Himmel, für das sollst du jetzt beten. Und das haut ein, das schlägt durch. Ich wäre heute Abend vielleicht nicht hier in Berlin, wo ich jetzt gerade bin, wenn nicht irgendjemand in der Vergangenheit für mich gebetet hätte. Ich war in einem Punkt, und da kommen sogar auch Prediger, zu einem Punkt, wo die sagen, ich kann nicht mehr glauben. Ich weiß nicht, ob du sowas schon erlebt hast, dass du als Christ so weit gekommen bist, ich kann nicht mehr glauben. Alles wächst mir über den Kopf, verstehe die Welt nicht mehr. Und oft lässt Gott Dinge zu, damit wir lernen, geistgeleitetes Leben zu leben. Gott erlaubt Dinge, dass wir mitten im Chaos versinken und nicht mehr weiter können. Und kann nicht mehr an Gott glauben. Habe nicht mehr gebetet und was es auch immer war. Und dann kriege ich Post aus Barbados, Westindien, 15.000 Kilometer weg von Stuttgart. Kriege ich ein Briefchen über meinen Vorsteher. Lieber Bruder Matudis, ich weiß nicht, wie es dir geht, liebe Heidi und Johannes, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der Heilige Geist hat mir aufs Herz oder uns aufs Herz gelegt, von dann bis dann für euch zu beten und zu fasten. Und ich gucke nach, es ist genau exakt auf den Tag, exakt die Zeit, wo wir nicht gebetet haben. Exakt auf den Tag. Als wenn die 15.000 Kilometer weit weg gewusst hätten, die sind in der Krise. Wir sollten uns vom Herrn zeigen lassen, Menschen, für die wir beten sollen, die in der Krise sind. Das ist geistgeleitetes Leben. Nicht nur das Vaterunser runterleiern, sondern vom Heiligen Geist zeigen lassen, die sind jetzt in Krise, für die betest du jetzt. Vielleicht eine ganze Woche. Und vielleicht kommst du gar nichts anderem, als nur für diese spezielle Person, für die spezielle Situation und immer wieder für die gleiche Sache. Sagst du, Gott, hast du nicht andere Gebete für mich? Geistgeleitetes Beten ist, dass der Heilige Geist uns eine Last auflegt. Und weißt du, wenn die Last erhört ist und das Gebet erhört ist, ist die Last weg. Bei mir passiert das, wenn ich so manchmal für Leute bete oder Heilungsgottesdienste abhalte, plötzlich spüre ich einen Stich, einen Schmerz, mal da und mal da. Und dann sage ich, das ist das und das in der Gemeinde, Gott heilt es. Dann spüre ich, dann weiß ich aus der Erfahrung im Lauf meines Dienstes, das habe ich auch nicht von heute auf morgen gelernt, aber dann spüre ich, da ist eine bestimmte Not, bestimmte Sache, die Gott jetzt wegnimmt, weil ich das kriege und das kann ich nicht tragen. Und das darf ich Gott abgeben. Und dann sage ich so lange und proklamiere so lange, bis das Ding weg ist. Und wenn dann die Person das aufgegriffen hat, empfangen hat und sagt, ich nehme an, dann weiß ich, es ist geschehen, also ich muss nicht mehr weiter beten. Weißt du, wenn es angekommen ist, dann muss ich nicht mehr weiter beten, dann weiß ich, das ist. Und ich habe das inzwischen gelernt, dass wenn der Geist Gottes etwas zeigt, für das du beten solltest, dann sollten wir anhalten und da drauf bleiben, egal ob wir verstehen oder nicht verstehen. Wir werden geistliche Dinge nicht verstehen. Denn die Bibel sagt, geistliche Dinge müssen geistlich gerichtet werden. Und der geistliche Mensch, der lebt über alle Tabus. Den richtet niemand, aber der richtet alles. Der geistliche Mensch, der geisterfüllte Mensch, der steht über die Sachen. Und das ist etwas Geheimnisvolles und ich möchte euch einladen, lasst uns anfangen, im Geist zu wandeln. Wenn wir im Geist wandeln, wird das Fleisch, das Natürliche, nicht uns beherrschen können. Werden die Probleme uns nicht beherrschen können. Werden die Sorgen uns nicht beherrschen können. Werden die Krankheiten uns nicht beherrschen können. Wird der Teufel uns nicht beherrschen können. Wenn wir im Geist wandeln, wenn wir im Geist sind, und das ist nicht nur, dass wir irgendwie fremde Sprachen sprechen, nein, sondern dass wir den Geist Gottes freisetzen in unserem Leben. Den Geist Gottes freisetzen. Herr, was ist das? Dann sind wir nämlich kreativ. Dann sind wir erfinderisch. Dann sprechen wir Dinge ins Dasein, was gar nicht da ist. Dann können wir im Glauben reden. Und der Mensch, der im Glauben spricht oder im Glauben handelt, er sieht nichts, aber er weiß, das ist da. Was ist Glaube? Nicht sehen und doch ganz sicher und überzeugt sein. Der fleischliche Mensch hat nur Kopfwissen, aber kein Geist. Er hat sehr viel Intellekt, aber Intellekt ist noch lang kein Geist. Er versteht alles, weiß alles, aber er kann's nicht. Er ist wie ein Onunch. Er weiß, wie es geht, aber er kann's nicht. Das ist also der fleischliche Mensch. Er ist mit einer Ohnmacht belegt. Er ist belegt, er weiß, das müssen wir machen und das wäre dran und das müsste getan werden und das müsste durchgeführt werden. Aber er ist nicht in der Lage, es auszuführen. Er ist nicht in der Lage. Es erscheint ihm alles klar und logisch, alles verständlich. Er begreift die Wahrheit, aber er kann es nicht tun. Der geistliche Mensch sieht die Dinge vielleicht auch, aber der kümmert sich nicht so sehr. Er sagt, mit Gott werde ich über die Mauern springen. Wir schaffen es. Ist Gott für uns? Wer und was kann gegen uns sein? Der natürliche Mensch hat immer das Gefühl, egal was er macht, ich mache alles falsch. Egal was ich mache alles falsch. Und jetzt kannst du so ein bisschen testen heute, so ein Abchecken dein Leben. Wenn du, da kannst du feststellen, bin ich ein geistlicher Mensch oder bin ich ein fleischlicher Mensch? Die Ansätze, die mögen noch so richtig sein, aber du schaffst es nicht. Warum? Weil es nicht durch Heer oder Kraft geschieht, sondern durch seinen Geist. Durch seinen Geist. Du fängst richtig an, aber du hast nicht die Energie, es auszuführen, zu vollenden. Der geistliche Mensch, der fängt an, der fängt im Fleisch an. Der geistliche Mensch und alles Geistliche fängt im Fleisch an. Ganz arg wichtig, dass ihr das begreift. Ich muss meine Zunge gebrauchen und dann in Sprachen beten. Ich muss auf Kranke die Hände legen und dann wird Gott die Kranke heilen. Also ich muss im Fleisch grundsätzlich anfangen. Ich muss A sagen und Gott sagt B, C, D, E. Und deshalb manche Leute denken, ich muss geistlich anfangen so und dann zittern oder was weiß ich, was uns alles machen soll. Nein, wir fangen ganz normal im Fleisch an und dann im Geist wird es fortgesetzt plötzlich. Aha. Oder ich fange an, was hast du heute Nacht geträumt? Ich fange einen Traum an und du erzählst mir irgendeine blöde Geschichte, die mich gar nicht interessiert, dein Traum. Aber dadurch zeigt mir Gott irgendetwas. Plötzlich geht mir ein Licht auf. Plötzlich sehe ich einen Silberstreif am Horizont und plötzlich spüre ich, das ist jetzt der Weg. Und so auch in der Seelsorge. Es gibt eine geistgeleitete Seelsorge. Und ich habe eines festgestellt, da muss ich mich nicht abmühen. Stundenlang kneten und pressen und drücken. Der Heilige Geist bringt die Dinge so schnell an die Oberfläche. Ich könnte eigentlich, wenn ich wollte, angucken, ein paar Sätze mit dir reden und der Heilige Geist zeigt es, wo es lang geht. Oder sagt die Botschaft oder gibt die Deutung und so. Oder wenn ich in Sprachen bete, mir passiert das manchmal, wenn ich in Sprachen bete, ich bete in Sprachen und plötzlich, während ich in Sprachen bete, höre ich irgendwie in meiner Sprache, ich weiß es nicht wie, höre ich bestimmte Botschaft und dann darf ich diese Botschaft einfach bringen. Ich höre irgendetwas, was ist es, weiß ich nicht, aber ich fange im Fleisch an. Und ich setze im Geist fort. Und deshalb, die Bibel sagt, schauet ihr Ende an. Nicht der Anfang. Der Anfang ist mickrig. Der Anfang ist klein. Der Anfang ist elend. Ich, elender Mensch. Aber wir fahren fort und im Geist. Und der Herr, wenn wir ehrlich meinen und Gott mitmacht, dann werden wir getragen. Dann werden wir getragen. Wir werden getragen von einer unsichtbaren Macht. Der natürliche Mensch braucht das Übernatürliche und das muss einsetzen, nachdem wir mit unserem Natürlichen fertig sind. Der natürliche Mensch, der beginnt immer mit Selbstzweifel. Oh, das ist nichts für uns oder wir schaffen das nicht und so weiter. Arbeitet sehr viel mit Selbstanklagen. Ich gehe diese Checkliste ganz kurz durch. Der fleischliche Mensch, der fällt immer wieder in ein Loch hinein. Er läuft und dann bricht er zusammen, versagt. Aber der geistliche Mensch, er wird von Tag zu Tag erneuert. Er wird stärker und stärker und stärker. Sogar in der Niederlage. Da steht er auf und macht weiter. Der fleischliche Mensch, egal was er macht, hat immer ein schlechtes Gewissen. Ich habe nicht genug gebetet. Nicht genug Bibel gelesen. Nicht genug geglaubt. Nicht lang genug in die Kirche gewesen. Oder was es auch immer ist. Nicht. Und er lebt ständig mit einem schlechten Gewissen. Ich muss was leisten. Der geistliche Mensch ist so weit gekommen, dass er sagt, ich muss gar nichts mehr leisten. Ich lebe von der Gnade Gottes. Und von der Gnade Gottes zu leben, ist etwas Geheimnisvolles. Ich werde getragen. Ich werde geführt. Ich werde geleitet. Ich werde versorgt. Der Herr ist mit mir. Und das ist etwas Wunderbares. Geistliches Leben. Pfingsten. Geistliches Leben, Pfingsten. Wir müssen richtig Pfingsten erleben. Und wenn wir das mal erlebt haben, dann haben wir ausgesorgt. Mit unseren Selbstzweifeln, Selbstanklagen, Selbstvorwürfen, Selbstmitleid. Dann haben wir ausgesorgt mit all diesen introvertierten Gehabe und Getue. Dann, wir wissen, ich habe nach Hause gefunden. Ich war tot und jetzt lebe ich. Ich war einst Verdammnis. Jetzt bin ich in der Gnade Gottes und an mir ist nichts mehr Verdammliches. Der Geist macht uns lebendig, macht uns lebensfähig, überlebensfähig. Das macht der Heilige Geist. Geisterfüllter Mensch hat immer ein Zeugnis. Ich bin ein Kind Gottes. Ich muss niemand kopieren. Das ist geistliches Leben. Kopiere nicht. Mach niemand nach. Ich bin Johannes Matutis. Und ich bleib Johannes Matutis. Und ich möchte als Johannes Matutis sterben. Und als Johannes Matutis beerdigt werden. Das ist es. Ich möchte niemand kopieren. Geisterfüllte Menschen, die kopieren niemand. Die versuchen auch niemand was nachzumachen. Geisterfüllte Menschen haben es nicht nötig, irgendjemand nachzumachen. Geisterfüllte Menschen messen sich auch nicht mit niemandem und vergleichen sich nicht mit niemandem. Größer, kleiner oder stärker, schwächer. Die vergleichen sich nicht. Sie müssen auch niemand nachlaufen. Was gehört das in den Evangelisten der Stadt? Oder da ist ein Missionar. Oder da ist dies und da ist jenes da. kommt der Papst nach Berlin. Habt ihr schon gehört? Nein. Aber stell dir mal vor, alle rennen dorthin und die denken, jetzt wird, wenn der Papst kommt und ich vom Papst berührt werde, werde ich bestimmt geheilt. Aber der arme Kerl kann sich selber nicht einmal heilen und sich selbst nicht einmal helfen. Wie soll er anderen helfen? Heute, wir sollten aufhören, Menschen nachzulaufen. Geistgeleitete Menschen sind Originale. Sie sind Originale. Nicht Kopien von irgendjemand, von irgendetwas. Auch nicht von einer Gemeinde. Du bist das Original deines Vaters im Himmel. Kannst du Amen sagen? Wenn ich euer drei Mädels angucke. Die sind alle aus einem Gesicht geschnitten. Aus gleichem Holz. Die sind alle gleich. Als die hier vorne gesungen haben, ich sehe die Mutter und ich sehe den Vater. Ja. Wir sind original und doch ist jedes dieser drei Kinder ganz anders, oder nicht? Ganz anders. Ganz anders. Jedes. Und wenn du, wenn selbst wenn der Vater im Himmel 1000 Kinder hätte, ist jedes Kind anders. Eine ganz andere Geschichte, ganz andere Bestimmung. Und so sind wir Kinder Gottes. Wir sind Originale. Wir sind unverwechselbar. Unverwechselbar. Der Geisterfüllte lebt unter einem anderen Gesetz. Ich muss nichts mehr. Ich muss nichts mehr. Er lebt unter der Gnade. Er lebt nicht mehr unter Druck. Er lebt nicht mehr in einer Leistungsreligion. Ich muss jetzt büßen. Weißt du, als ich das begriffen habe, erfüllt vom Heiligen Geist, ich habe aufgehört zu büßen von meinen Vorfahren. Ich habe aufgehört zu büßen, was die Nazis getan haben, was die Deutschen getan haben, was die Russen getan haben. Stell dir mal vor, ich bin in Russland aufgewachsen, jetzt lebe ich in Deutschland. Jetzt muss ich für die büßen und für die büßen. Und dann müsste ich für alle Welt büßen. Ich kann das alles gar nicht, will ja auch gar nicht. Christus ist für alle Menschen gestorben. Für die Nazis, für den Stalin gestorben, für die Chinesen gestorben, für alle gestorben. Also ich muss nichts büßen. Ich muss nur sagen, Gott, nimm den ganzen Schund und den ganzen Dreck, die ganze Politik in deine Hände und mach einen Schluss, mach einen Agar aus, dass sie bald alle fertig sind, was der Ceausescu getan hat. Ich kann nicht für den Ceausescu büßen. Als ich dort im Palast der Republik war, wie viel Tränen, wie viel Blut dort geflossen ist und die Leute, wie viel Häuser haben die Leute aufgegeben und manche haben sich selbst das Leben genommen, nachdem ihr Haus zerstört wurde und dieser Palast der Republik gebaut wurde. Und dann das Schöne dabei, jetzt gehst du durch diesen Palast, da hängt in diesem ehemaligen kommunistischen Palast in Bukarest lauter Bilder von Heiligen. Das Leben Jesu. Das Leben Jesu. Warum? Da war ein Film wurde gedreht und da wurde das Leben Jesu gedreht und diese alten, großen, überdimensionellen Bilder hängen in jeder Loge. Wenn das Ceausescu wüsste, würde sich im Grab umdrehen. In meinem Palast. Geistgeleitete Menschen, die büßen nicht mehr. Die haben ihre Schuld abgegeben, die Handschrift, die gegen sie war, die Anklage gegen sie war, klagt sie nicht mehr an. Niemand kann sie mehr anklagen. Und die können sagen, ja, das war ich einmal. Ich bin einmal so gewesen, ich komme dort her. Aber ich bin eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, ein neuer Tag ist in meinem Leben angebrochen. Und wir sind eine neue Schöpfung. Mich interessiert die alte Schöpfung nicht mehr. Wir sind eine neue Schöpfung. Geistgeleitete Menschen sind neue Kreaturen. Das Alte interessiert mich nicht mehr. Die ersten Christen, leider können wir das nicht machen. Ich habe ein einziges Mal in meinem Leben das getan, aber das haben wir hier nicht so. Da habe ich einen schwulen Strichjungen gehabt, der sich bekehrt. Rauschgesüchtig war er in Heilbronn. Und er hat gesagt, Bruder Matutis, ich möchte nicht mehr so heißen, wie ich geheißen habe. Ich möchte jetzt einen biblischen Namen. Kannst du mir einen biblischen Namen geben? Und bei der Taufe habe ich ihm gebetet, was sollte aus dem Mann werden? Er war ja Heide. Und bei der Taufe gebe ich dem Namen Lukas. Und Lukas ging zum Standesamt und hat sich sogar eintragen lassen, sich den alten Namen streichen lassen. Und er war Lukas Gebauer. So, Lukas hat eintragen lassen. Er sagte, ich möchte nicht mehr mein altes Leben mehr führen. Mich gibt es nicht mehr. Eigentlich existiert nicht mehr. Der hat aufgehört. Mit der Taufe gibt es den alten sowieso nicht mehr. Jetzt ist er Lukas. Ganz neue Schöpfung. Das können wir natürlich nicht immer so machen. Es wäre schön, wenn die das machen würden. So, hörst auf. Da kriegst du nachher, wenn du zur Rente gehst, kriegst du Probleme. Mein Vater hat es gemacht. Mein Vater, wir haben uns mit 3 T's geschrieben. Matutis. Mein Vater kommt aus der Kriegsgefangenschaft nach Hause und hat keine Papiere mehr und nichts mehr. Streicht ein T. Warum so viel T's? Ein T weg und fertig. Und abgestrichen. Wir waren glücklich, alles geklappt, sogar die Ausreise aus der Sowjetunion, wunderbar geklappt. Wir sind besser rausgekommen wie die anderen, die schon immer raus wollten. Wir wollten gar nicht richtig raus und wir sind doch rausgekommen. Aber dann will mein Vater Rente haben. Und wisst ihr, was da passiert? Mit 45 hört der Matutis auf. Den gibt's nicht mehr. Und mein Vater sagt, ja, ich habe gelebt. Ich habe gearbeitet, ich habe eingezahlt, ich habe sogar, war in der Kriegsgefangenschaft und alles. Mich gibt es, ich stehe hier. Nein, sagt er, sie existieren nicht mehr. Für uns, sie existieren, für uns gibt es diese Art von Matutis nicht mehr. Dann musste mein Vater zum Gericht gehen und eidesstattlich erklären, dass er eigenmächtig seinen Namen geändert hat. Und dann hat er wieder seine Rente gekriegt. So, Namensänderung. Namensänderung bedeutet unheimlich viel. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Gott hat den Namen Abraham, Sarah oder Jakob geändert. Und Gott ändert deinen Namen, dann bist du mit einer neuen Geschichte, mit einer neuen Biografie. Im Geistleben heißt es, ich habe eine neue Biografie. Dich gibt's nicht mehr. Und wenn der Teufel dich angreifen will, dann musst du sagen, leider. Ich habe 45 aufgehört zu existieren. Oder bei deiner Taufe. Ich habe aufgehört zu existieren. Mich gibt's nicht mehr. Und heute Abend, geistgeleitete Menschen halten sich nicht an ihre Vergangenheit, sondern an ihre Zukunft. Sie leben nicht in gestern, sondern in übermorgen. Da leben geistgeleitete Menschen. Ich könnte noch viel sagen, aber lasst mich nur Stichwort noch überfliegen. Der geistgeleitete Mensch lässt sich nicht unterdrücken. Der lässt sich nicht einschließen. Denn wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Geisterfüllte Menschen, die leben der Freiheit. Sie leben total anders wie die anderen, wie die gewöhnlichen Menschen. Sie leben im Sieg. Sie leben nicht in der Niederlage. Sie passen sich nicht an. Sie lassen sich nicht kontrollieren. Sie lassen sich nicht in Zwänge legen, auch wenn man sie einsperrt. Sie lassen sich auch nicht in einen Gruppenzwang hineinbringen. Geschwister und Freunde, unsere Zeit ist eine Zeit der Gruppendynamik. Da müssen wir aufpassen. Wenn alle in den Brunnen springen, du musst noch lange nicht in den Brunnen springen. Du darfst deinen Kopf behalten, deine eigene Meinung behalten. Geistgeleitete Menschen haben ihre eigene Meinung. Und es ist ganz arg wichtig, auch heute. Die Verführung ist so groß, dass wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Du musst deinen Kopf behalten. Geisterfüllte Menschen, die haben immer ihren Kopf noch dran. Die haben ihren Kopf bei der Bekehrung nicht abgegeben. An der Garderobe irgendwo oder bei der Taufe. Sie haben ihren Kopf behalten, sie haben ihre Meinung. Sie denken noch, sie sind Mitdenkende. Sie lassen sich nicht unter Druck bringen. Geisterfüllte Menschen lassen sich nicht unter Druck bringen. Der Teufel will dich unter Druck bringen. Da ruft mich eine Frau an, nicht hier in Berlin, aber die gibt's ja überall. Da ruft sie an, Bruder, mach du das! Morgens zwischen 5 und 6 Uhr morgens. Okay, es ist keine christliche Zeit, aber trotzdem. Bruder Matutis, ich brauche 200 Bücher von Demos Schakarien, die glücklichsten Menschen auf Erden. Sage ich, ja, ich glaube das schon, dass du das brauchst. Aber jetzt noch so früh. Ja, das muss ich sofort haben. Das geht nicht, ich schlafe noch, bin im Pyjama. Sofort, ich muss sofort haben. Weißt du, dieses sofort, alles was sofort ist, ist nicht immer vom Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist wirkt, dann ist es sofort. Aber der Teufel hetzt, der Teufel weiß, dass er wenig Zeit hat. Und er raubt den anderen Leuten Schlaf weg, raubt dir den Schlaf weg. Der Teufel lässt dich nachts nicht schlafen. Das ist, was der Teufel macht. Kinder Gottes schlafen nachts wie Murmeltiere. Ohne Schlaftabletten und ohne Baldrian. Gottes Kinder schlafen nachts gut. Und die benutzen die Nacht zum Schlafen. Die benutzen die Nacht zum Träumen. Die benutzen die Nacht, um sich zu entspannen, damit sie am nächsten Tag produktiv was leisten können. Ist die Nacht dazu da? Aber der Teufel, weißt du, was der Teufel macht? Nachts gibt dir einen Albtraum. Und dann sagst du, steh auf, geh ans Telefon. Weißt du, ich schalte schon mein Telefon ab. Nachts, ich brauche, und dann, da haben Leute nachts um 1 Uhr und 1 Uhr 30 und 2 Uhr Anruf gerufen und so weiter und ich kann nicht schlafen. Gut, und dann sollen die anderen auch nicht schlafen. Was, wenn jemand in Not wäre, ist okay. Wenn jemand krank wäre. Aber hier sind Fantasieleute. Die Leute, die vom Wickeltisch gefallen sind. Ja. Die einfach nicht wissen, was ich gehört. Der geistgeleitete Mensch weiß, was ich gehört. Der kann warten, bis die Sonne aufgegangen ist. Der kann warten, bis es soweit ist. Der geistgeleitete Mensch weiß, was Disziplin ist, was Anstand ist. Der geistgeleitete Mensch weiß, was Toleranz ist. Den anderen achten, der braucht auch seine Nachtruhe. Es gibt Situationen, wo du nachts nicht schlafen kannst und wo du Hilfe brauchst und so weiter. Aber wie sieht's dann mit deiner Familie aus? Wo ist dein Vater, deine Mutter? Wo sind deine Familienangehörige? Die meisten Leute, die so nachts rumgeistern, die haben keine richtige Familie. Die leben in gestörten Verhältnissen. Die sollen zuerst mal zu Hause vor ihrer Haustüre kehren und zuerst mal da Ordnung schaffen in ihrem Leben. Geistgeleitete Menschen missionieren nicht die Welt. Die fangen an, zu Hause, in ihrem Umfeld, wo sie sind, Ordnung zu schaffen. Geistgeleitete Menschen, die gehen nicht nach Afrika als Missionare. Die fangen zu Hause am Leopoldplatz oder in Wedding oder wo sie auch wohnen. Da fangen sie Ordnung zu schaffen, Brücken zu bauen zu ihren Mitmenschen, zu ihrer Familie. Das machen geistgeleitete Menschen. Geisterfüllte Menschen sprechen von den großen Taten Gottes. Ja, geisterfüllte Menschen lassen die Dinge gewähren, lassen manchmal geschehen, überlassen vieles Gott und sagen, Gott, das machst du, muss ich ja nicht machen, mach meine Hände nicht schmutzig hier in dieser Sache. Sie bezeugen, sie geben Zeugnis. Geisterfüllte Menschen überlassen Gott die Resultate. Sie geben ihr Bestes. Sie tun, was sie können, sie sagen, was sie sollen und dann überlassen sie Gott die Resultate. Das sind geisterfüllte Menschen, geistgeleitete Menschen. Eine ganze Menge habe ich gesagt. Lasst uns heute unter der Leitung des Heiligen Geistes stehen. Herr, führe du uns, leite du uns, begleite du uns mit deinem Heiligen Geist und umgib uns von allen Seiten, sodass wir wirklich eingehüllt sind, dass kein Gebiet sich deinem Einfluss mehr entzieht. Alles unter dem Einfluss Gottes steht. Wir stehen auf und bitten Gott, dass er uns so richtig in seine Hände nimmt und uns Geistesleitung schenkt. Geistesleitung in den Entscheidungen, Geistesleitung im Reden, im Benehmen, Geistesleitung im Umgang miteinander, Geistesleitung in der Familie, dort fängt Geistesleitung an, Geistesleitung in der Gemeinde, und dass wir wirklich geistgeleitete Menschen sind und dass wir nichts tun, was der Geist nicht tut. Und nicht vorher uns gezeigt hat, was Gott will, dass es getan wird. Jesus sagt, ich tue nur die Werke, die ich sehe beim Vater. Hat auch nicht eigenmächtig gehandelt, obwohl er Sohn Gottes war und das Recht dazu gehabt hätte. Aber nein, er sagte, alles, was der Vater tut, und ich tue nur fertige Werke. Und wir sollen heute Abend auch nur fertige Werke tun. Fertige Werke des Heiligen Geistes. Was der Heilige Geist für uns bereitet hat. Im Angesicht unserer Feinde deckt er uns den Tisch. Heute Abend und jetzt, Herr, was ist dran? Vater, ich danke dir, dass du uns zeigst, was dein absoluter heiliger Wille ist. Und Heiliger Geist, übernimm du meinen Körper. Mach du mich zu einem Tempel deines Geistes, dass sich in meinem Leben dein Heiliger Geist wohlfühlt. Was er im Leben anderer macht, ist jetzt mir jetzt egal. Aber in meinem Leben, Heiliger Geist, verherrliche Gott, verherrliche Jesus. Mach in meinem Leben Jesus groß. Dass Jesus aus meinem Leben strahlt, dass die Menschen spüren, hier wohnt Jesus, hier ist Jesus zu Hause. Vater, ich danke dir, dass du uns den Geist gibst, wenn wir dich darum bitten. Und du gibst uns den Heiligen Geist in Überfluss. Du gibst uns ein erfülltes Leben. Halleluja. Du gibst uns ein erfülltes Leben. Du sagst, ich will, dass ihr die Fülle habt. Heiland, wir brauchen viel mehr. Jetzt 2000 Jahre nach Pfingsten, wir brauchen wirklich echtes Pfingsten, echte Erfüllung des Heiligen Geistes. Vater, wir brauchen eine große Salbung, eine große Kraft. Wir haben so viel Theorie, so viel Wissen, so viel Erkenntnis. Und was uns fehlt, oh Vater im Himmel, die Salbung, die Salbung. Streck dich aus nach Gott und sag, Gott, ich brauche die Salbung heute Abend. Ich brauche die Salbung des Geistes, die Geistesleitung in meinem Leben. Ich gerate so oft an die falschen Menschen. Ich verliere so viel Kraft und so viel Zeit und so viel Gutes, so viel Geld und so viel Mittel, weil ich ständig mich auf die falsche Pferde setze und mich mit den falschen Dingen abgebe. Herr, ich möchte mich konzentrieren. Heiliger Geist, hilf mir, dass ich mich auf Jesus fixiere, den Anfänger und Vollender meines Glaubens. Und von Jesus lerne und Jesus verstehe. Heiliger Geist, mach mir Jesus heute Abend verständlich. Danke, dass du es tust.